Es ging also um Flüchtlingspolitik, dass da irgendwie als moralisch gebrandmarkt wurde, wenn man sich dagegen ausgesprochen hat, Flüchtlinge im Meer ertrinken zu lassen. Oder es ging um Umweltpolitik, Klimapolitik, dass als Moralismus galt, wenn man für einen geringeren CO2-Abdruck, wenn man darauf geachtet hat.
Sagt Jörg-Uwe Albig.
Literaturen, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Sie hat die Gesellschaft vorangetrieben, sie ziviler, friedlicher, rücksichtsvoller gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass der Griff zur Waffe nicht mehr selbstverständlich ist, um Konflikte zu lösen. Sie hat zur Abschaffung der Sklaverei, der Folter und der Todesstrafe geführt. Und doch hat sie heute einen schweren Stand. Die Rede ist von der Moral. Sie wird als Moralismus geschmäht. Von der Moralkeule ist die Rede, gar von Moraldiktatur. Von Moralpredigern und sogenannten Gutmenschen. Kann man Politik ohne Moral machen? Welchen Stellenwert hat sie in einer Gesellschaft, die sich in Kriegszeiten befindet, über den Klimawandel verhandelt, über Abtreibung, die über das Gendern diskutiert, über Rassismus und vegane Ernährung? Und warum ist die Moral so in Verruf geraten? Warum melden sich ihre Kritiker gerade jetzt so lautstark zu Wort? Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Cicero-Podcast Literaturen. Mein Name ist Ulrike Moser. Ich leite das Ressort Salon, die Kultur und die Wissenschaft beim Magazin Cicero und spreche heute mit Jörg-Uwe Albig. Er ist bekannt geworden als belletristischer Autor. Zuletzt erschien von ihm der Roman »Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus«, davor der Roman »Zornfried«, der von Reporterreisen in die Ritterburg eines rechtsextremen Intellektuellen handelt. Nun hat er erstmals ein Sachbuch veröffentlicht. Es heißt »Moralophobia – Wie die Wut auf das Gute in die Welt kam«. Mit Jörg-Uwe Albig möchte ich heute über dieses Buch sprechen, über die Frage, warum es die Moral gerade so schwer hat, über berühmte und berüchtigte Moralkritiker, darüber, was hinter den Attacken auf die Moral steckt und warum er angetreten ist, die Moral zu verteidigen. Herr Albig, ich freue mich, dass Sie heute bei uns in der Redaktion sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich auch.
Herr Albig, Sie sind als Romanautor bekannt geworden. Jetzt haben Sie das Genre gewechselt, ein Sachbuch geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen, über die Moral und Ihre Kritiker zu schreiben?
Direkter Anlass war eigentlich ein Gespräch mit meinem Verleger, der mir ein Erlebnis erzählte, als er beim Abendessen sich als Gegner von Inlandsflügen geoutet hat und auch sagte, er würde das nicht mehr machen und sich plötzlich anhören musste, dass er ein Moralapostel und ein Greta Thunberg-Verehrer und ein Gutmensch, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt gefallen ist, das sagt man jetzt nicht mehr so oft, aber der Begriff ist ja eigentlich immer noch so in der Luft. Dann haben wir einfach drüber gesprochen und es fiel mir auch tatsächlich auf in der Zeit, das war jetzt vor 2 Jahren oder kurz vor Corona war das, dass plötzlich überall zu lesen war, diese Statements, also etwa von Politikern, aber auch in Feuilletons, dass die Skepsis und teilweise wirklich auch die Wut auf Moral in der Politik, auf Moralisierung von Politik, auch hier und da noch auf den Gutmenschen, auf Moralismus, auf moralische Weltverbesserung, das hat mich interessiert. Ich habe mich da versucht, mal so ein bisschen rein zu begeben in diese Welt. Und es stellt sich tatsächlich raus, ich hatte Moral immer als was Positives eigentlich abgespeichert. Da geht es tatsächlich um eine bestimmte Art von Moral. Und zwar eben um die Moral, die einfach unserem klassischen, in der Kindheit gelernten Grundsatz entspricht, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also die sogenannte goldene Regel. Also es ging um Flüchtlingspolitik, dass da irgendwie als moralisch gebrandmarkt wurde, wenn man sich dagegen ausgesprochen hat, Flüchtlinge im Meer ertrinken zu lassen. Oder es ging um Umweltpolitik, Klimapolitik, dass als Moralismus galt, wenn man für einen geringeren CO2-Abdruck, wenn man darauf geachtet hat. Und das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich mich angefangen, so mit der Geschichte so ein bisschen, also mich erinnerte tatsächlich so an einige Kämpfe, die es früher schon mal gab. Und dann kam ich so ein bisschen so auf die These, dass es eigentlich immer, dass es solche Bewegungen eigentlich immer gab, wenn es Zivilisationsschübe gab. Also wenn die Zivilisation einen Schritt nach vorne gemacht hat.
Und aber Moral ist ja, wenn man sagt, es gibt ja auch so diese Definition, Spektrum an Werten und Regeln. Und ich frage mich, was kann man denn gegen Moral eigentlich haben?
Moral hat natürlich, also rhetorisch ist es natürlich ein interessanter Move, weil Moral natürlich auch mit so Sachen wie Sexualmoral in Verbindung gebracht wird oder Arbeitsmoral, Sachen, die mit Moral eigentlich im Philosophischen sind, überhaupt nichts zu tun haben, aber die natürlich dadurch einfach, dass sie mit antiquierten Werten oft zu tun haben oder mit Benimmregeln oder wie man die Haare zu tragen hat oder mit wie viel Männern oder Frauen man ins Bett zu gehen hat, damit immer verknüpft wird und somit natürlich auch was altbacken, verklemmtes, konservatives hat, was es natürlich im philosophischen Sinn überhaupt nicht hat. Und auch in dem Sinn, wie es hier verwendet wird in diesen aktuellen Debatten, auch nicht hat, weil da geht es natürlich überhaupt nicht um Rocklängen oder um promiskuitives Verhalten, sondern es geht wirklich ganz klar immer darum, dass irgendjemand nicht möchte, auf Dinge zu verzichten, die anderen schaden. Das ist eigentlich immer das Grundmuster all dieser Konflikte, in denen der Moralismusvorwurf kommt. Das ist natürlich wirklich was, wo ich sagen würde, was kann man dagegen haben, dass man anderen nicht schaden soll. Aber es gibt natürlich Leute, und die gab es tatsächlich, wie ich jetzt in meinem Buch eben auch feststelle, die ganze Geschichte hindurch, die sich von Entwicklungen, dass man irgendwo mal genauer hinguckt und sich überlegt, wo wird noch Leuten geschadet und was sollte man vielleicht mal lieber bleiben lassen, die sich von diesen Entwicklungen überfordert, überrollt, überwältigt fühlen, auch Aggressionen zum Teil. Ja, das versuche ich so ein bisschen aufzudröseln in meinem Buch.
Ihr Buch trägt ja den Titel Moralophobia und wir kennen ja Phobien als unangemessene Angst vor bestimmten Situationen oder Objekten. Wir kennen Flugangst, Angst vor vielen Menschen, vom Zahnarzt. Jetzt haben Sie diesem Katalog ja eine neue Phobie hinzugefügt und eine Phobie ist ja mehr als Skepsis oder Kritik, sondern es ist halt eine pathologische Abneigung. Wo verläuft denn da die Grenze? Also Sie haben ja gerade gesagt, das sind Leute, die vielleicht abgehängt fühlen in der Geschichte. Ab wann sprechen wir dann von einer pathologischen Moralphobie?
Na, ich würde das ungefähr analog zu Homophobie vielleicht nehmen. Also das ist ja jetzt auch nichts, wo jemand sich zu Hause verbarrikadiert aus Angst, irgendwo einen Schwulen zu treffen, sondern es ist eben auch einfach eher so eine Art von aggressiver Verachtung gemischt mit Angst. Das kann natürlich sehr niederschwellig sein, wie bei Phobien ja auch. Ein Schulkamerad von mir, der hatte eine Spinnenphobie und der drehte durch, wenn man einfach so auf dem Tisch so ein bisschen mit den Fingern klopfte, dann musste der den Raum verlassen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, ich meine, das hat ja, das Interessante an Phobien ist ja, dass sie eigentlich immer auch einen rationalen Kern haben. Also früher gab es wahrscheinlich tatsächlich evolutionspsychologisch gesehen, obwohl ich von Evolutionspsychologie gar nicht so wahnsinnig viel halte, aber gab es wahrscheinlich schon mehr giftige Spinnen, denen man auf die ausweichen musste. Und da war es sinnvoll, Reflexe zu entwickeln, die einen von diesen Viechern ferngehalten haben. Bei der Moralophobie würde ich natürlich auch sagen, es ist eigentlich ein dysfunktionaler Impuls, weil er die Pazifizierung der Gesellschaft eigentlich behindert. Ein Prozess, der eben schon seit Jahrhunderten anläuft, die nackte Gewalt oder das Recht des Stärkeren zurückgedrängt wird zugunsten einer kooperativeren und empathischeren Umgangsform zwischen den Menschen.
So gesehen ist Moral ja auch eine äußerst erfolgreiche Kraft. Also Sie beschreiben das ja auch, diese Zivilisierung der Gesellschaft, etwa Abschaffung von Folter oder Sklaverei. Was hat die Moral so stark gemacht? Warum konnte sie sich durchsetzen? Zum Beispiel, Sie haben ja das Beispiel mit der Sklaverei. Wenn Sie vielleicht kurz sagen könnten, warum gerade das so interessant ist für den Moraldiskurs.
Ja, das ist tatsächlich interessant, weil die Abschaffung der Sklaverei zum ersten Mal gezeigt hat, dass eine politische Bewegung, eine Widerstandsbewegung, kann man fast schon sagen, weil es gab tatsächlich einige Widerstandsformen oder Protestformen, die ähnlich waren von denen, die heute verwendet werden, dass eine Protestbewegung sich nicht auf ihre eigenen Interessen gestützt hat, sondern auf die Interessen anderer Menschen, mit denen sie erstmal nichts zu tun hatten. Das war eine sehr kleine Gruppe in England gewesen, Ende des 18. Jahrhunderts, die teilweise aus religiösen Zusammenhängen, aber auch aus ganz anderen. Einer war sogar ein ehemaliger Sklavenschiffkapitän, die sich einfach zusammengesetzt haben und also wirklich aus rein moralischen Gründen diese Bewegung losgetreten. Die hatten einfach nichts davon, im Gegenteil. Also viele, die sich dann dieser Bewegung später angeschlossen haben, hatten sogar wirtschaftliche Nachteile dadurch zu erwarten, wenn sie zum Beispiel in irgendwelchen Hafenstädten arbeiteten, die vom Sklavenhandel lebten, die es aber trotzdem gemacht haben. Und ich glaube, das ist eine Kraft, die oft unterschätzt wird. Das heißt ja bei Karl Marx, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Ich glaube, es ist nicht nur eine Geschichte von Klassenkämpfen, sondern es ist auch eine Geschichte von kulturellen Fortschritten, das, was Marx als Überbau wahrscheinlich bezeichnet hätte, also von Fortschritten in den Normen, mit denen Menschen zusammenleben, was bei der Gesellschaftsentwicklung natürlich die Funktion hat, dass Gesellschaften einfach besser funktionieren, reibungsloser funktionieren, wenn Leute aufeinander Rücksicht nehmen, als wenn sie sich bei jeder Gelegenheit den Schädel einschlagen. So fing es wie in der Renaissance an oder am Ende des Mittelalters, dass das Faustrecht oder das Fehderecht einfach zurückgedrängt wurde zugunsten zivilisierterer Umgangsformen. Und das sind alles natürlich auch Schritte, die eine Gesellschaft funktionaler und nicht nur menschlicher, sondern auch letztlich profitabler machen. Also es ist tatsächlich auch keine verblendete Weltverbesserei, sondern es hat tatsächlich auch, wenn man sich einfach die Geschichte mal Revue passieren lässt, einen, man könnte fast sagen, evolutionären Sinn.
Und trotzdem wird die Moral kritisiert. Schauen wir uns mal die gegenwärtigen Moralkritiker an. Ich zitiere mal aus ihrem Buch. Sie beschreiben sie folgendermaßen. Der Moralkritiker trägt Tweed-Jackett, senffarbene Hosen oder die schwarze Kulturuniform. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Wer positioniert sich denn da gerade?
Die Beschreibung habe ich so als Kontrast gewählt zu einer Moralrevolution, die es 50 Jahre vorher gab, 1968, wo es um eine ganz andere Form von Moral ging, die ich vorhin so ein bisschen abgrenzend beschrieben habe. Also Moral, wo es tatsächlich um Sitten und Gebräuche und Haarlängen und Musik, Geschmack und Dinge ging. Und da sahen die Leute natürlich wirklich anders aus als die Feuilletonisten oder die Politiker, die heute sich gegen die Moralisierung der Politik aussprechen. Man sieht es sehr stark in den Feuilletons, finde ich. Man sieht es auch in Statements von Politikern aller Parteien, interessanterweise, da geht's gar nicht, man kann jetzt gar nicht sagen, das ist eine konservative Domäne. Natürlich auch auf der Straße. Leute, die erstmal gar nicht unbedingt Privilegien dadurch zu verlieren haben, aber die in ihrem Weltbild einfach aufgestört sich fühlen und auch in den Ordnungsparametern, in denen sie sich bisher bewegt haben. Und deswegen können das natürlich auch Leute sein, die überhaupt keine senffarbene Hose tragen oder auch keine zu Hause haben. Oder auch nicht die schwarze Kunstuniform tragen, sondern die einen
Blaumann
tragen, oder, zum Beispiel, oder die Unterhemd und kurze Hose tragen. Also das habe ich jetzt eigentlich eher so zur Abgrenzung gemeint. Und tatsächlich am wirkungsmächtigsten sind natürlich diese Statements von Politikern und Feuilletonistinnen. Und deswegen habe ich die jetzt einfach mal so als Bild, damit man jemanden vor Augen hat und das nicht alles nur Buchstaben sind.
Was sind denn die Argumente, mit denen sich die Kritiker gegen die Moral rüsten? Was spricht denn in ihren Augen dagegen, moralisch zu handeln? Worum geht es denen?
Also was gerne ins Feld geführt wird, das war so beispielhaft zu sehen bei einem Kommentar, der kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs kam, vom Chefredakteur einer großen deutschen überregionalen Tageszeitung, der schrieb den lapidaren, starken Satz: Realpolitik statt Moral. Und er hat dann eben ausgeführt, dass der Westen weich geworden ist, unmännlich geworden ist, in einer, wie er es nannte, schrecklichen Gerechtigkeitskultur eingesponnen hätte, sich nur mit weichen Themen wie Unisex-Toiletten noch abgibt und die harten realpolitischen, interessenpolitischen Themen außer Acht lässt. Und die Kritik an der Moral wird oft vorgetragen mit der Behauptung, realistisch zu sein unsentimental zu sein, rational zu sein, auch so sentimentale Dinge wie Weltverbesserung, Rücksicht auf Minderheiten, die erstmal beiseite zu lassen, um die knallharte Geschäftspolitik, auch Wirtschaftspolitik zugunsten all dieser Luxusspielplätze, die der ehemalige Bundeskanzler Schröder gerne als Gedöns bezeichnet hat.
Aber kann man diese Themen überhaupt moralfrei behandeln? Also gerade wenn wir jetzt über den Krieg sprechen dass gerade da gibt es ja Fragen, die sich gar nicht eindeutig moralisch lösen lassen oder auch andere Themen wie Abtreibung, Sterbehilfe oder aber gerade im Krieg begegnen uns ja im Moment zwei gegensätzliche Positionen. Die einen sagen, wir müssen zu einer erträglichen Verhandlungslösung kommen, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Die anderen sagen, wir dürfen dem Aggressor nicht entgegenkommen, nicht nachkommen. Und man findet ja für beides moralische Argumente. Und es wird ja auch immer moralisch argumentiert. Kann man politisch handeln, ohne moralisch dabei im Blick oder aus dem Blick zu nehmen?
Das ist wirklich interessant, gerade bei den Kriegsdiskussionen ist es tatsächlich, also beide Positionen argumentieren ja eigentlich mit moralischen Argumenten, aber beide werfen auch der anderen Seite Moralisierung vor, interessanterweise. Das habe ich wirklich oft gesehen, dass sowohl Habermas, der so eine vorsichtige Politik befürwortet und eben nicht eskalierend und eben auch keine übertriebenen Waffenlieferungen, der wirft tatsächlich der Gegenseite auch Moralisierung vor. Und Seite, die sagt, jetzt schnell die Ukraine aufrüsten und stark machen mit schweren Waffen, wirft der vermeintlichen pazifistischeren Seite ebenfalls Moral vor, weil Pazifismus ja auch immer mit Moral verknüpft ist. Und interessanterweise, dass diese beiden Positionen überhaupt so gegenüberstehen können, jetzt ist eigentlich schon eine Folge von einer moralischen Entwicklung, nämlich der Ächtung des Angriffskriegs, die erst seit den 20er Jahren überhaupt Konsens wurde, international, völkerrechtlich. Vorher war der Angriffskrieg ein völlig legitimes Mittel der Kriegführung. Und nur weil in den 20er Jahren der Angriffskrieg verbindlich geächtet worden ist von allen Parteien nach dem Ersten Weltkrieg, haben wir überhaupt diese Diskussion heute. Sonst wäre uns das wahrscheinlich völlig egal, ob da irgendein Land ein anderes Land angreift. Aber weil wir eben die Politik so weit moralisiert haben, dass wir Angriffskriege jetzt überhaupt nicht mehr dulden können, gibt es überhaupt diese Diskussion. Insofern ist das wirklich in vieler Hinsicht eine sehr interessante Diskussion gerade, die sich da abspielt.
Aber das Interessante an diesen Kritiken und Debatten ist, dass sie gerade nicht auf solchen Feldern ausgetragen werden. Also man sagt, die Frage von Krieg und Frieden, da hat man das Gefühl, das scheinen ja die Aufreger zu sein und nicht sozusagen eine gesellschaftliche Selbstvergewisserung in einer Dimension, die jetzt gerade die Frage Krieg stellt.
Das stimmt. Also am häufigsten kommt dieser Moralismusvorwurf eben gerade bei den Beispielen, die Sie erwähnt haben. Was darf man überhaupt noch genau Fleisch essen, SUV fahren und so weiter. Interessant ist, dass eigentlich, wenn man sich überlegt, was man darf, dass es, glaube ich, tatsächlich noch nie so viele individuelle Freiheiten gab wie heute. Also Ehe für alle zum Beispiel, das ist wirklich eine Freiheit, die es vor 20 Jahren einfach nicht denkbar gewesen wäre einfach. Und so geht es mit ganz vielen Sachen. Also ob es um Wahlrecht geht oder jetzt demnächst wahrscheinlich sogar Freigabe von Cannabis. Ich kann mich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, was da alles noch verboten war. Also da gab es im Fernsehen, durfte nicht geflucht werden, da durften keine Fäkalausdrücke benutzt werden. Homosexualität war lange verboten. Ich habe noch, meine Schülerzeitung ist mehrmals verboten worden, wegen irgendwelcher Fotos, die der Direktor nicht mochte. Mir ist noch das Wort BRD angestrichen worden im Deutschaufsatz. weil das nach der Staatsräson, nach der deutschen Staatsräson, nicht westdeutschen Staatsräson, ein kommunistisches Kürzel war, das man nicht benutzen durfte. Was alles verboten war noch vor 20 Jahren, ist unglaublich. Und heute, das waren alles Sachen, die eigentlich wirklich nur das Individuum betrafen. Und heute geht es um Sachen, wo es darum geht, darf man anderen schaden oder nicht. Also der SUV schadet objektiv natürlich der Umwelt und damit einer großen Anzahl von Leuten, die, was hatten wir noch? Die
Fliegen, Fleisch essen.
Genau, Fliegen, all das. Also das sind ja jetzt wirklich so alles diese Klimageschichten. Aber in der Corona-Geschichte dann eben auch wurde es als Diktatur bezeichnet, wenn man eine Maske tragen musste, obwohl es auch wirklich da nur darum ging, andere Leute zu schützen. Also es hat sich so ein bisschen verschoben, was so als Verbotskultur bezeichnet wird. Also dass die Leute, die das jetzt kritisieren, ihr Recht einfordern wollen, anderen was Schlechtes zu tun.
Ist die Kritik an der Moral nicht auch ein bisschen dieser Schärfe und Unduldsamkeit geschuldet, mit denen manche tatsächlich ja ihre moralische Überlegenheit vortragen? Also ich meine jetzt Stichwort Cancel Culture, Gendern. Da wird eine Professorin ausgeladen, weil sie als Biologin über zwei Geschlechter spricht. Darf eine schwarze Lyrikerin nicht von einem weißen Mann übersetzt werden? Dürfen Homosexuelle nur noch von Homosexuellen gespielt werden? Ist das gerade durch die Schärfe, mit der diese Debatte geführt wird, kann man da nicht trotzdem auch, also gerade durch das Ausspielen moralischer Überlegenheit, auch etwas Diktatorisches sehen, das die Kunst- und Wissenschaftsfreiheit gefährdet?
Ja, also ich glaube tatsächlich, es gibt natürlich immer, also bei jeder Bewegung, wobei ich glaube, dass das jetzt gar nicht mit Moral mit Moralkategorien so diskutiert wird. Aber ich weiß natürlich genau, was Sie meinen. Und solche Blüten hat es tatsächlich natürlich in allen Moralkämpfen der Geschichte schon gegeben. Also es gab da so dieses berühmte Beispiel aus der Antisklavereibewegung, als einige der Meinung waren, das Wort Mister müsste abgeschafft werden, weil das an den Master, den Sklavenhalter eben erinnert, und es hat sich aber eben nicht durchgesetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die meisten dieser Übertreibungen auch nicht durchsetzen. Und Moral ist natürlich was auch verhandelt werden muss, das ist ganz klar. Und nicht jeder, der sich auf diese Seite schlägt und sagt, ich will hier eine überlegene Moral durchsetzen, hat automatisch Recht. Und auch nicht jedes Opfer hat automatisch Recht, das ist ganz klar. Und wobei ich gerade bei dem Gendern fällt mir, glaube ich, schon auf, dass da das Diktatorische, glaube ich, eher von den Gegnern des Genders kommt. Es gibt meines Wissens nirgendwo ein Gesetz, das das Gendern vorschreibt. Es gibt einige behördliche internen Sprachregelungen, und es gibt, glaube ich, auch in einigen Verlagen, ich weiß nicht, wie das hier bei Cicero läuft, aber in einigen Verlagen gibt es auch Richtlinien, aber die gab es natürlich schon immer. Es gibt immer schon Richtlinien, die gerade eben bei Medien und bei in der Öffentlichkeit arbeitenden Institutionen für die Mitarbeiter greifen. Aber soviel ich weiß, es hat noch niemand irgendwie ein Gendergesetz vorgeschlagen, dass das Sternchen mitgesprochen werden muss oder der Glottisschlag, wie man sagt. Also deswegen glaube ich, dass das auch manchmal so ein bisschen übertrieben dargestellt wird und von der, also auch instrumentalisiert wird, weil ich glaube, die meisten Leserbriefe, Kommentare, Twitter-Bekundungen kommen von Gegnern des Genderns und nicht von Befürwortern. Die verhalten sich eigentlich relativ ruhig und gendern eben oder tun es nicht. Also ich würde mich auch jetzt nicht ich bin da auch nicht dogmatisch und mache das mal nicht und mal mache ich es wieder. Und ich glaube, das wird sich irgendwann ganz normal einpendeln, wie sich so Sprachveränderungen grundsätzlich einpendeln. Ich glaube, da wird es nicht groß was von oben geben müssen. Und soviel ich weiß, verlangt das auch niemand und fordert, hat da noch keine Gesetze in der Schublade, soviel ich weiß.
Schauen wir mal zurück in Ihrem Buch. Sie machen ja nicht nur eine Gegenwartsanalyse, sondern Sie schauen sich auch die Geschichte der Moralkritik an und zeichnen die an wirklich wunderbar anschaulichen, fein und scharf gezeichneten Porträts historischer Persönlichkeiten nach, die alle gegen die Moral ihrer Zeit zu Felde zogen. Etwa der Raubritter Götz von Berlichingen, Machiavelli, der berüchtigte Marquis de Sade, Nietzsche, Brecht, Al Capone oder Trump. Was gibt es eine Verbindung dieses Kritikerkabinetts, Gemeinsamkeit? Oder führt jeder sozusagen seinen eigenen, der Zeit geschuldeten Kampf gegen die Moral?
Beides, würde ich sagen. Also einerseits eint diese ganzen Figuren schon das Gefühl, von einer Entwicklung überrollt zu sein, die an ihnen vorbeigeht und sie nicht mitnimmt und auch ihnen entweder Privilegien wegnimmt oder Selbstwertgefühl. Andererseits hat, glaube ich, jeder von diesen Figuren, die ich da zeichne, eine eigene Agenda und auch eine eigene Art der Moralskepsis, Moralkritik, Moralfeindschaft.
Ich greife mal zwei raus. Das sind ja alles sehr einflussreiche Persönlichkeiten. Nehmen wir einen Machiavelli oder einen Nietzsche. Warum, aus welchen Gründen führen diese beiden sozusagen einen Kampf gegen die Moral?
Machiavelli hat es wahrscheinlich am ehesten persönliche Gründe, weil er nach der Rückkehr der Medici seinen Beamtenjob nicht mehr ausüben kann, auf die Straße gesetzt wird, arbeitslos ist, seine Familie ernähren muss und Vögel fängt und niedrige Jobs ausübt, um seine Leute über Wasser zu halten und enttäuscht ist von der Menschheit. Und gleichzeitig gibt es eben die Humanisten, die öffentliche Meinung oder zumindest die akademische, die hochkulturelle öffentliche Meinung bestimmen, die von der Verbesserbarkeit des Menschen ausgehen, die glauben, der Mensch kann sich selber zum Kunstwerk steigern, die auf Sprache achten, denen es wichtig ist, dass man eine wahrhaftige Sprache benutzt und nicht lügt und nicht in der Sprache schon verfälscht. Und die großen kulturellen Einfluss haben in der Zeit, in der Machiavelli eben überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Also er auf sein Landgut da zurückgeworfen ist und auf die Welt überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Und in dieser Situation schreibt er dieses Buch über den Fürsten, über die Pflichten des Fürsten und erfindet damit eben auch sozusagen die philosophische Basis für das, was wir heute Realpolitik nennen, nämlich rücksichtslose Interessen, Vertretung der eigenen Interessen, der fürstlichen Interessen natürlich, oder königlichen Interessen oder staatlichen Interessen, Staatsräson, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf andere. Der Fürst darf lügen, der Fürst darf morden, der Fürst darf grausam sein, solange es seinen Zwecken nutzt. Und damit setzt er sich ganz radikal gegen dieses Gutmenschentum der Humanisten ab, und auch eben aus einer schweren Enttäuschung, die er auch immer wieder zum Ausdruck bringt, dass er von den Menschen nichts mehr erwartet. Die Menschen sind alles Betrüger, alle Lügner, die Menschen sind schlecht und man kann nur überleben, wenn man genauso schlecht, mindestens genauso schlecht ist wie die anderen Menschen.
Nietzsche, das gilt ja auch für Nietzsche, der war ja auch enttäuscht von den Menschen, also nicht von allen Menschen zunächst, aber er war ja doch ein Einsamer und Verlassener und spielt das auch bei ihm eine Rolle?
Bestimmt auch. Bei Nietzsche kommt noch dazu, dass er in eine gesellschaftliche Entwicklung reingeboren wird, die er verachtet. Also er hat von klein auf so eine aristokratische Ambition. Er möchte, ihm steht doch so eine Gesellschaft der Edlen, der Besseren vor und der Elite. Und er kommt nun in so ein Zeitalter hinein, wo die Massen so wie er sieht, die Massen aufstehen. Also es gibt die ersten demokratischen Bestrebungen, es gibt das Wahlrecht, zwar noch nur für Männer, aber das allgemeine Wahlrecht. Plötzlich reden irgendwelche Leute bei der Politik mit, die damit nichts zu suchen haben. Es gibt die ersten Anzeichen von Frauenemanzipation. Alles Sachen, die seinem elitären Weltbild völlig widersprechen. Gleichzeitig hat er auch überhaupt nicht den Erfolg, den er sich selber ausgemalt hat. Er ist Philologieprofessor in Basel, sehr jung schon geworden, hat aber kaum Zuhörer, hängt sich dann an Richard Wagner, von dem er sowas wie eine Erlösung auch erwartet, der eben nicht dieses allgemeine Glücksstreben propagiert, was in seiner Zeit eben sehr stark ist, sondern der die Tragik und die Götterdämmerung und blutigen Wahn der Selbstvernichtung auch feiert. Und das ist für ihn viel attraktiver. Von Wagner ist er dann auch sehr schnell enttäuscht, weil der ihn als Handlanger eigentlich missbraucht und ihn nachher eben auch noch so unter dem Verdacht der Homosexualität dann in die Wüste schickt. Und dann fängt er an, eben tatsächlich auf Männlichkeit zu pochen, auf das Recht des Stärkeren, auf gegen die Sklavenmoral, wie er es nennt, der jüdisch-christlichen Tradition, die sich für die Armen einsetzt und für die Niederen. Und er versucht eben, Stärke zu gewinnen, indem er die Schwachen, seine Verachtung gegenüber den Schwachen ausdrückt und seine eigene Schwäche dadurch versucht, der zu entkommen, was natürlich überhaupt nicht klappt.
Sie haben gerade das Thema Männlichkeit in dem Zusammenhang angesprochen. Und es fällt ja auf, also die Persönlichkeiten, die Sie vorstellen, dass das alles Männer sind. Natürlich hatten die mehr Möglichkeiten, sich öffentlich zu äußern. Aber sagt das auch was aus? Ist die Geschichte der Moralkritik vielleicht auch immer wieder ein Kampf gegen den Verlust männlicher Privilegien, von männlichen Rollen?
Absolut, das will ich tatsächlich so sagen. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum das alles Männer sind, die bei mir da auftauchen, weil die am meisten zu verlieren haben im Zivilisationsprozess. Also und interessanterweise ist das tatsächlich noch heute bei diesem Ukraine-Krieg, bei der Diskussion im Ukraine-Krieg, da wird tatsächlich gegen die Moral auch wieder die Männlichkeit beschworen und die Wehrhaftigkeit.
Und gleichzeitig werden ja bevorzugt Frauen angegriffen für ihr moralisches Verhalten. Wenn man denkt an Greta Thunberg oder Carola Rackete, Claudia Roth oder so. Woran liegt das? Sind Frauen die moralischeren Menschen oder was macht sie zum bevorzugten Angriffspunkt?
Ja, Frauen sind tatsächlich in der Geschichte immer mit moralischen Bestrebungen konnotiert. Also es heißt tatsächlich immer, also Frauen galten eigentlich immer so als, das war ihre Domäne, war immer die der Fürsorglichkeit, der Empathie, des Sorgens für andere. Das war immer die Rolle der Frau. Und der Mann hatte emotionslos, auch notfalls mitleidlos, wehrhaft eben zu sein. Und deswegen sind diese Versuche, sich von diesen moralischen Verstrickungen loszumachen, also auch die Politik aus diesen aus dem süßen Gift der Moral zu befreien und aus diesem Netz irgendwie rauszuholen, immer auch Versuche, sich von dem, was man so als weiblich abgetan hat, auch immer zu befreien. Deswegen sind die Menschen, gegen die es dann geht, auch meistens eben, also sehr, sehr, sehr oft weiblich. Also auch beim Marquis de Sade ist es ganz extrem so, also da sind die Opfer immer weiblich und auch also in seinen Romanen sowieso, aber auch in seinem wirklichen Leben hat er sich eben auch sehr stark an Frauen abgearbeitet, kann man vielleicht nicht gut sagen, aber die er eben ausgepeitscht und gequält hat. Und ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass Frauen eben immer für das Fürsorgliche und für das Empathische standen und das eben gerade was ist, was womit sich der Mann, der seine Privilegien behalten will, einfach nicht abfinden kann.
Die Angst vor der eigenen Verweiblichung.
Auch das, ja, ganz sicher.
Und wenn wir jetzt die aktuelle Situation betrachten, sowohl also über die Moralkritiker, über die wir jetzt gesprochen haben, eine Reihe, das waren ja alles tatsächlich Persönlichkeiten, die eben in einem Zeitumbruch waren, in einer Schwierigkeiten hatten, sich dort wiederzufinden aus verschiedenen Gründen. Wenn wir jetzt solche aktuellen Moraldiskussionen anschauen, kann man da schon was sagen? Sind das auch Rückzugsgefechte einer bald abgehängten Gruppe, über die die Zeit hinweggehen wird? Oder haben diese Debatten tatsächlich die Kraft, unser gesellschaftliches Klima zu verändern?
Ich glaube schon, dass es Rückzugsgefechte sind, ja. Also weil man sieht das ja, glaube ich, auch so ein bisschen an den Generationen, die jeweils da vertreten sind, auch in den verschiedenen Lagern. Also es geht ja häufig gegen die Jungen. Also diese Moralkritik richtet sich vor allen Dingen eben so gegen jüngere Kohorten, die und wird auch häufig eben von Leuten ausgesprochen, die einfach schon so ein bisschen älter sind. Und insofern könnte man davon ausgehen, dass es tatsächlich natürlich eine Entwicklung ist, die sich dann irgendwann, also dass die Welt einfach weitergeht und dass die Leute, die jetzt da ihre Rückzugsgefechte führen, dann irgendwann eben nicht mehr da sein werden. Und so war es eigentlich immer. Und deswegen könnte ich mir schon denken, dass es so läuft.
Sie glauben weiter an die fortschrittsweisende Kraft der Moral?
Möchte ich auf jeden Fall gerne. Und ich bin da schon optimistisch, wenn ich das einfach jetzt weiter schreibe, was ich so oder in die Zukunft projiziere, was ich jetzt glaube, so in der Geschichte gesehen habe oder was auch natürlich größere als ich, wie zum Beispiel der Soziologe Norbert Elias in seinem Prozess der Zivilisation, das ja schön gezeigt hat, wie die Welt eben schrittweise auf Gewalt verzichtet hat, vom Ende des Mittelalters bis heute, auch wenn natürlich immer wieder Rückschläge kamen, schreckliche Rückschläge auch, aber unterm Strich war es hinterher doch besser als vorher immer. Auch nach diesen Rückschlägen. Und deswegen, wenn nicht tatsächlich die Erde jetzt untergeht in der Klimakatastrophe in den nächsten Jahrzehnten, dann würde ich schon denken, dass es dann auch weiter noch mit der Moral vorwärts geht.
Gibt es für Sie oder sehen Sie auch, wir haben darüber gesprochen, der Politik oder so, wie schwer das ist, also dass es nicht funktioniert, diese Realpolitik, dass es sozusagen diese moralfreien Räume dort nicht gibt. Aber sehen Sie irgendwelche Felder, wo Moral nichts verloren hat? Gibt es moralfreie Zonen?
Ich dachte eine Zeit lang mal vielleicht Kunst, aber wenn ich jetzt die aktuelle Documenta-Diskussion sehe, da mit dem antisemitischen Bild aus Indonesien, dann denke ich mir, nee, das ist schon vielleicht ganz gut, wenn sowas nicht unkommentiert gezeigt wird und wenn da schon, ich weiß nicht, ob ich es abgehängt hätte, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hätte ich es irgendwie mit einem Kommentar versucht aufzufangen, aber klar, also ich hätte schon die moralische Position von diesem Bild irgendwie klar versucht klar zu machen als Ausstellungsverantwortliche. Deswegen bin ich auch da nicht so ganz sicher. Also ich glaube einfach, wenn man Moral jetzt mal einfach ganz allgemein als Abschied von der Gewalt, also im Sinn von Schopenhauer, der sagt, Prinzip aller Moral ist, schade niemanden und hilf jedem, soweit du kannst. Also wo man ja wirklich sagen kann, also es ist eigentlich der Grundsatz, keine Gewalt. Schluss mit der Gewalt. Also wenn man das auf verschiedene Lebensbereiche versucht zu übertragen. Ich glaube, dann wüsste ich auch kaum einen, wo es nicht hineinpasst. Also klar, also natürlich kann sich Kunst mit Gewalt beschäftigen und muss es natürlich auch sogar. Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde, ob ich Kunst gut finden kann, die Gewalt befürwortet. Das weiß ich nicht. Also ich würde es auf keinen Fall verbieten, aber ich glaube, ich würde es auch nicht genießen können.
Wie halten Sie es selbst mit der Moral? Wie verorten Sie sich? Wo sind so Ihre, neben der Gewaltfrage, was sind so Ihre Leitplanken für für ein richtiges Leben?
Ja, also ich finde das eigentlich schon, diesen Schopenhauer-Satz, eigentlich, der passt schon eigentlich überall. Also schade niemandem, hilf allen, soweit du kannst. Das finde ich, das ist ja auch eigentlich wirklich nicht seine Erfindung, sondern das ist im Prinzip die goldene Regel, die in allen, in verschiedensten Denksystemen und Religionen ja auch irgendwie verankert ist und auch nicht nur in den westlichen. Also insofern gibt da auch manchmal den Vorwurf, der westlichen Moral, die sich dann versucht, expansiv auf andere Kulturen aufzudrücken. Ich glaube gar nicht, dass es so ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass dieses Prinzip schon relativ universell ist. Und deswegen ist das, glaube ich, was mir, glaube ich, schon erstmal reichen würde. Das ist schon anspruchsvoll genug, finde ich. Also es ist gar nicht so leicht, dem immer zu entsprechen. Also ich finde, es ist grundsätzlich, das ist eben auch ein Problem der Moral. Moral ist eine Überforderung. Also es ist eine Überforderung wie viele andere Sachen. Mode ist auch eine Überforderung eigentlich. Niemand kann der Mode komplett genügen. Und ich glaube, da gibt es sowieso einige Überschneidungen. Ich finde, das funktioniert so ein bisschen ähnlich. Also auch so viel durch Nachahmung und gutes Beispiel und dazugehören wollen. Und aber es ist natürlich eine grandiose Überforderung und man kann nur versuchen, das irgendwie als Kompass so ein bisschen im Kopf zu behalten. Man kann überhaupt nicht den Anspruch an sich haben, dass man in jeder Situation seines Lebens moralisch handelt. Das würde ich mir selber auch, glaube ich, wirklich nicht zutrauen.
Lieber Herr Albig, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei dem Podcast dabei waren. Liebe Zuhörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns. Sie finden alle Podcasts von Cicero auf cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Formaten. Vielen Dank.
Literaturen. Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.